Du kennst unsere Grenze, du kennst unsere Sünde. Wenn so ein großer Glaubensmann wie Samuel, der Einmalige, der Priester, Richter und Prophet, auch solche Unzulänglichkeiten und Sünde hat, auch Widersprüche, auch Ausweglosigkeit, in wen Entscheidungen nur in Sünde führen kann, lass uns unsere Lage damit erkennen und lass uns unser Heil erkennen. Wir bringen nicht die Werke, wir bringen nicht die Gaben, wir bringen nicht, du bringst, du bist A und O. Lass uns auf dich schauen, denn dein Heilsplan für Israel und die Gemeinde ist auch im Privaten dein Heilsplan für jede von uns. Du willst ans Ziel kommen, trotz allem. Amen. Israel begehrt einen König, wir machen weiter, 1. Samuel 8. Als aber Samuel alt geworden war, setzte er seine Söhne als Richter über Israel ein. Sein erstgeborener Sohn hieß Joel und der andere Abia und sie waren Richter zu Beersheba. Aber seine Söhne wandelten nicht in seinen Wegen, sondern suchten ihren Vorteil und nahmen Geschenke und beugten das Recht. Da versammelt sich alle Ältesten Israels und kommen nach Ramah zu Samuel und sprachen zu ihm, siehe, du bist alt geworden, deine Söhne wandeln nicht in deinen Wegen, so setze nun ein König über uns, der uns richte, wie ihn alle Heiden haben. Das missfiel Samuel, dass sie sagten, gib uns ein König, der uns richte. Und Samuel betete zum Herrn. Der Herr aber sprach zu Samuel, gehorche der Stimme des Volkes in allem, was sie zu dir gesagt haben. Denn sie haben nicht dich, sondern mich verworfen, dass ich nicht mehr König über sie sein soll. Sie tun dir, wie sie immer getan haben, von den Tagen an, da ich sie aus Ägypten führte, bis auf diesen Tag, dass sie mich verlassen und andere Götter gedient haben, so gehorche nun ihre Stimme. Doch warne sie und verkündige ihnen das Recht des Königs, der über sie herrschen wird. Und Samuel sagte alle Worte des Herrn dem Volk, das von ihm einen König forderte, und sprach, das wird des Königs Recht sein, der über euch herrschen wird. Eure Söhne wird er nehmen für seinen Wagen und sein Gespanne, und dass sie vor seinem Wagen herlaufen und zu Hauptleuten über 1050 und dass sie ihnen seinen Acker bearbeiten und seine Ernte einsammeln und dass sie seinen Kriegswaffen machen und was sie zu seinem Wagen gehört. Eure Töchter aber wird er nehmen, dass sie Salben bereiten, kochen und backen, eure beste Äcker und Weinberge und Ölgärten wird er nehmen und seinen Großen geben. Dazu von euren Kornfeldern und Weinbergen wird er den Zehnten nehmen und seinen Kämmerern und Großen geben und eure Knechte und Mächte und eure beste Rind und eure Esel wird er nehmen und sein Dienst stellen. Von eurer Herden wird er den Zehnten nehmen und ihr müsst seine Knechte sein. Wenn ihr dann schreien werdet zu der Zeit über euren König, den ihr euch erwählt habt, so wird euch der Herr zur selben Zeit nicht erhören. Aber das Volk weigert sich, auf die Stimme Samuels zu hören. Und sie sprachen, nein, sondern ein König soll über uns sein, dass wir auch sein wie alle Heiden, dass unser König richte und für uns Herr aussiehe und unser Kriege führe. Und als Samuel alle Worte des Volkes gehört hatte, sagte er sie vor den Ohren des Herrn. Der Herr besprach zu Samuel, gehorche ihre Stimme und mach ihnen einen König. Und Samuel sprach zu den Männern Israels, geht hin, ein jeder in seine Stadt. Jetzt kommen wir zu der Grenze Samuels. Die wird zweifach mindestens belegt. Hier, und als er einen neuen König aussuchte in Bethlehem. Die andere Geschichte kennen Sie wohl, dass Samuel als Alter hingezogen war für die Großen, Eliab, und meinte von seinen Augen, das wird der Richtige. Und der war genauso wie Saul. Und da steht nur, der Herr sieht in unseren Herzen. Lass uns nicht verführen durch das Äußere, durch die Augen verführen, denn wir sind alle gefährdet in diesem Sinne. Lass uns innen schauen auf das Wesentliche, denn das ist, was der Herr sieht. unser Wesen, unser Herz. Das sind nicht unsere Gefühle. Und Gefühle sind nicht negativ. Gefühle können sehr positiv sein. Gott hat uns auch Gefühle gegeben. Aber was Gott will, ist ein gehorsames Herz. Und Herz bedeutet in der Bibel nicht Gefühl allein, sondern Gefühl und Verstand zusammen. Gesundheit. Gottes Wort muss unser ganzes Wesen ansprechen. Gefühl und Verstand. Nicht getrennt als Verstandspredigt, wie die Professoren das öfters machen, noch diese Gefühldusselei, die wohl bekannt ist. Beide sind ihr Wege. Der Predigt spricht unsere ganze Person an, weil Gott hat unsere ganze Person geschaffen und geht tief in uns und durchbricht uns. Denn Gottes Wort tötet das alte Mensch in uns. Als aber Samuel alt geworden war, und ich muss sagen, ich fange an, auch ein bisschen alt zu werden. Ich habe das nie gedacht, Herr David, das passiert zu dir. Denken Sie, meine Mutter hat mit 82 Jahren ein Golfturnier gewonnen gegen 25-Jährige. Und vor 2 Jahren mit 87 war sie von der Polizei beobachtet, als sie mit 100 km/h durch eine geschlossene Ortschaft gefahren ist. Ja? Denken Sie, dass mein Vater, bis er 90 Jahre alt war und dann die Treppe runtergefallen ist, weil er eifert und wollte gleich in sein Geschäft. Er hat 70 Jahre gearbeitet. Bis dann war er ganz im Dienst. Aber ich merke, die Schwabenalter habe ich zuerst erreicht, dann die Schmerzensalter erreicht. In die Dusche, da kam es genau mit 50 in die Dusche, der erste Hexenschuss. Ja? Und meine Frau, die 3-mal für meine Tochter gehalten wird, da muss ich wirklich ein Patriarch sein. Sie ist ein halbes Jahr jünger als ich. Ja? Sie fing dann auch an mit 50 und wir haben diese einfache Sprache, wenn wir aufwachen, ich werde sie dann heute Nachmittag noch mal sehen. Ich sage Rücken, sie sagt Hüfte, alles ist bekannt, ja. Die Schmerzensalte. Und jetzt bin ich in die Uralte. Ich unterschreibe meine Briefe zu meiner netten Cousine, die 7 Jahre jünger ist, dein alternder Cousin. Letzten Zeit habe ich geschrieben, dein veralteter Cousin, ja. So ist das. Und wenn man in die Alte kommt, kommt auch gewisse Schwäche. Nicht nur körperliche Schwäche, sondern andere. Denn Menschen sind sehr sensibel über Leiden und Not. Wir haben das gestern Abend auch gehört. Und wir müssen weg von das auf Christus schauen. Und Samuel hat auch seine Probleme mit dem Alter. Er setzte seine Söhne als Richter über Israel rein. Ein geerbter Richtertum gibt das so. Das kommt ein bisschen merkwürdig vor. Und das ist natürlich eine Vordeutung dieser geerbte Königstum, die kommen wird und die Probleme, die damit verbunden werden. Und merken wir, der große Samuel ist nicht besser als Eli in diesem Sinn. Schauen Sie. Sein erstgeborener Sohn hieß Joel und der andere Abia und sie waren Richter zu Beerzeba. Machen Sie die Ohren ganz offen. Beerzeba, das ist absolut am Grenzgebiet, südlichste Grenzstadt. Nicht im Zentrum, nicht wie Samuel in diese 4 Heiligtümer in die Mitte von Israel, sondern ganz an die Grenze, denn sie sind an die Grenze gestoßen. Und das bedeutet die Grenze der Gerechtigkeit als Richter. Denn sie sind nicht mehr gerecht. Die sind Grenzgestalten als Richter. So kann Ortsbezeichnen sehr viel bedeuten. Aber seine Söhne wandelten nicht in seinen Wegen, sondern suchte ihren Vorteil und nahmen Geschenke und beugte das Reich. Die Wiederholung von Eli bei der großen Samuel, er tut nichts. Hat er gelernt? Lernen wir aus unseren Fehlern? Eine gute Historiker, H.A.P. Taylor, hat einmal gesagt, wir lernen von den Fehlern der Vergangenheit, die umgekehrt in die Zukunft zu machen. Da ist sehr viel Wahrheit dran, wenn man Deutschland betrachtet. Die Fehler dieser überstrenge, schreckliche Nazi-Regierung und jetzt die unbegrenzte Freiheit und Anarchie. Wir sind schwer gebrochen. Wir sind nicht in Ordnung. Das Dichten des Menschenherz ist böse von Jugend an. Da steht vor und nach der Sünde. Und Samuel hat nicht gelernt. Und das ist der große Samuel, Priester, Richter und Prophet. Was sollen wir über uns selbst sagen? Bitte erwarten Sie nicht zu viel von sich. Erglauben Sie nicht, wenn Sie neugeboren sind, als Christen, das Neugeboren bedeutet, dass sie engelhaft, dass sie immer das Gute denken, das Gute tun. Diese Widersprüche stecken tief in uns allen. Wir leben aus Vergebung. Die Grundsatz unser Glaube, Buße tun, sagt Jesus als erste Worte. Johannes der Täufer vor ihm. Die erste von die 95 These, Buße tun. Der gute Gemeinde, erst Buße tun. In Offenbarung. Wir leben aus Vergebung, nicht aus Gabe und Werke, weil wir sind nicht in Ordnung. Und Gott ruft um immer wieder neu durch sein Wort. Ich lasse dich nicht, du segnest mich. Dann der Jakob in uns, der Betrüger, der lebt mit Selbstbetrug. Und Samuel ist nicht besser. Der große Samuel macht genau die gleiche Fehler wie seine Vorgänger, tut nichts. Da versammeln sich alle Ältesten Israels und kommen nach Rama. Und jetzt kommen wir zu die merkwürdige Sache. Samuel wird gestellt durch zwei üble Alternativen. Wir, die so öfter schwarz-weiß denken, wie Leute kommen zu mir und sagen, ist die gut oder ist die schlecht? Und meine Antwort ist weder eins noch der andere. Dieses Schwarz-Weiß-Denken, eine Thema, die ich zweimal wiederholt habe. Die Frommen und die Nicht-Frommen. Hier ist der große Samuel mit zwei üble Alternativen konfrontiert. Die Nachfolge in seinen Söhne, die keine richtige Richter, sondern beugendes Gerecht, das Gesetz und eine König gegen Gottes Wille. Schauen wir, wie das hier steht. Und sie sprachen zu ihm, siehe, du bist alt geworden, deine Söhne wandeln nicht in deinen Wegen, die nennen die Sache bei Namen. Sie kommen zu Samuel und sagen ihm das. Und manchmal müssen wir das lernen, auch wir Gottesmänner müssen das lernen. Das ist nicht richtig. Wir müssen zurechtgerückt werden. Dafür habe ich meine Frau. Ja, das werde ich, komm, jetzt kommt die Richter zu mir. Die Richterin, der erste war eine Richterin, Deborah, ja. Sie ist immer der Meinung, David, ich muss dir die Wahrheit sagen. Die ist hart, ja, die ist hart, aber das tut sie aus Liebe. Ja. Und sprachen sie, du bist alt geworden, deine Söhne wandeln nicht in deinen Wegen, so setze nun ein König über uns, der uns richte, wie ihn alle Heiden haben. Die wollen nicht erwählt Gottes, sondern sie wollen wie die Heiden werden. Gibt nicht diese Instinkt in uns, manche von uns, es wäre schön, wenn wir uns auftoben können, wenn wir leben können, wie die Heiden leben. Das gibt dieser Mensch, der alte Mensch in uns, der öfters flüstert in die Ohren. Gibt dieses wunderbare Gebet von meinem Lieblings, der englische Lyriker George Herbert, der Pfarrer war und Zeitgenosse von Milton, ein bisschen später als Shakespeare, wo er verlocht ist, auf den Kontinent zu gehen, weil er, wie ich, liebte gute Musik und gute Kunst und gutes Essen. Und dann hört er die Stimme Gottes und sagt, nein, du bist mein Diener, du bleibst jetzt hier. Diese Stimme ist in jeder von uns, lassen wir uns im Klaren sein. Wir wollen wie die Welt. Und wissen Sie, wie Zionismus gegründet ist? Merkwürdigerweise. Der größte Lyriker der zionistischen Bewegung sagte, wir wollen sein wie andere Völker. Genug, dass wir abgesondert und erwählt. Wir wollen Horen haben in Israel und wollen Dieben haben. Wir sind Menschen wie andere Menschen. Wir wollen wie die Heiden sein. Und Israel ist so. Diese Sache ist sehr gefährlich. Aber Gott gibt seine Erwählung nicht auf. Wenn die Erwählten wollen was anderes, er lässt den Glaube an ihn in die Orthodoxie immer tiefer wegwachsen. Und hier will ich ein Wort sagen, die mir sehr wichtig ist. Lassen Sie nicht in die Auseinandersetzung zwischen Judenchristen und die Orthodoxie nochmal in die alte kirchliche Antisemitismus verfallen. Ich kenne mehrere evangelikale Pfarrer, die das jetzt tun. Die bösen Juden, die bringen Jesus am Kreuz, Paulus verfolgen sie und jetzt machen sie Antimissionsgesetze, die sowieso nicht durchgeführt wird. Ich bin gegen die Antimissionsgesetze, es wird nicht geben. Wenn das geben wird, könnte es eine große Verheißung für Israel. Denn ich sage euch eines über mein Volk, wenn etwas verboten ist, das ist gerade, was wir tun. Ja? Das ist, so war es in Iran unter der Schah. Als das Evangelium erlaubt zu verkündigen, niemand hat Interesse, jetzt ist verboten. Und die Leute haben Sehnsucht danach. Die Orthodoxie war Gottes Weg, mein Volk durchzuführen vor 2000 Jahren. Das weiß jeder Jude. Nicht ich, die Aufgeklärte, sondern die Orthodoxie. Er wollte nicht, dass alle Juden an Jesus glauben. Das steht deutlich in Römer 11, dass ihr die dass das Heil zu den Heiden geht und dann am Ende wird er selbst alle Juden taufen. Das bedeutet, der Weg der Judenmission, das habe ich in meinem Buch, Mein Glaube, meine Welt, der Weg der Judenmission ist vor allem geöffnet unter nicht fromme Juden. Die fromme Juden nicht. Na, was das in Bezug zu Heil, das habe ich auch Antwort gegeben, das ist ein anderes Thema. Aber dürfen wir niemals im Kampf um das Evangelium zu einem neuen Anti-Zionismus führen. Die sind Feinde um des Evangelium willen, aber Geliebte um der Väter willen. Und vergessen Sie das zweite Teil niemals. Denn viele Evangelikalen in ihrem Kampf für die Judenchristen in Israel verfallen in ein neuer kirchlicher Antisemitismus. Und das ist ungut, aber sehr ungut. Ich habe erlebt, dass Fritz May, der ein sehr guter Mann für Israel, er hat einen Stuhl, Lehrstuhl an einer orthodoxen Universität, der Bar Ilam Universität für medizinische Forschung. Die Juden sind unter die besten Ärzte der Welt und das wird sicherlich positiv für viele Menschen. Und da gab Briefe an Idee, was Geld für die Orthodoxie, für unsere Feinde, warum nicht für die Judenchristen? Er tut auch viel für die Judenchristen und ich habe ihn gleich angerufen. Und gesagt, ihnen zu danken, wir stehen zu der Orthodoxie, denn das ist Gottes Volk und er wird ans Ziel mit denen kommen. Wir stehen auf beide Seiten, das ist nicht leicht für uns. Ich stehe zu der Orthodoxie und ich stehe zu den Judenchristen. Verfallen Sie nicht in ein neuer Antisemitismus. Die Judenchristen sind in Ordnung, aber die anderen Juden nicht. Das ist und bleibt Gottes Volk. Feinde um des Evangelium willen, aber Geliebte um der Väter willen. Und das hat die Kirchen 2000 Jahre weggeschoben. Und jetzt kommt Samuel in diese Riesenproblematik. Sein Volk will wie die Heiden sein und einen König haben. Und die einzige Alternative, er ist ein alter Mann, ist, dass seine Söhne weiterhin richten und sie tun das falsch. Er steht zwischen zwei Unmöglichkeiten. Liebe Brüder und Schwestern, das passiert bei uns auch im Leben, dass wir zwischen zwei üblen Möglichkeiten wählen müssen. Warum? Weil wir sündig sind. Deswegen kommen wir in diese Lage. Jeder von uns ist in diese Lage gekommen, wo wir die geringste Übel wählen muss. Ich gebe euch ein Beispiel, und das haben Leute hier schockiert. Es gibt die Möglichkeit, dass wir Notlügen machen müssen, um einen Mensch zu retten vom Leben. Schauen wir, Jaffin im Dritten Reich, versteckt in eure Keller. Die SS kommt. Haben Sie hier jemand versteckt? Ein Jude versteckt. Wenn Sie sagen, Herr Jesus, ich bin redlich, ich sage immer die Wahrheit. Ja, der Pfarrer Jaffin, der Jude, der ist unter dem Keller. Da haben Sie mir hingeopfert, dass Sie glauben, dass Sie ein reines Gewissen haben, was Sie nicht gelogen haben. Sicherlich, Lüge ist eine Übel, was will, dass wir redlich. Aber was passiert, wenn Sie in dieser Lage? Dann lügen Sie. Und wenn Sie nicht lügen, haben Sie mich ermordet. Und das ist viel schlimmer als zu lügen. Notlüge, wenn es geht um Leben, ist immer in die Bibel erlaubt. Denken Sie zum Beispiel an den Hebamme. In Ägypten. Haben wir Hebamme unter uns? Das ist ein schöner Beruf, wo immer wieder Leben kommt raus. Ja, das ist schön. Ja? Und? Ja? Und die Hebamme werden gefragt, was ist es, dass die männlichen Juden, ja, und sie geben eine Lüge über, wie sie diese am Leben gekommen sind, um Leben zu retten. Schockieren Sie nicht, Lügen ist besser als Töten, oder? Wer glaubt lieber zu töten? Der ist sehr scheinheilig, der sowas glaubt und sehr gesetzlich. Ich habe meine reine Welt, und der Pfarrer Jaffin, das können wir den SS übergeben, aber ich habe nicht gelogen. Ja, nein. Wir sind öfters, ich gebe das als ein extremes Beispiel, aber so ist das. Und das ist die Lage Samuel, und lassen wir im Klaren, wir werden in diese Lage kommen, weil wir sündige Menschen sind, alle von uns. Und wenn man in der Lage ist zwischen zwei Übel, man betet und sucht Klarheit, was die geringe Übel ist. Im Sinne Jesu. Und wenn Sie nicht in diese Lage gekommen sind, haben Sie nicht mit klaren Augen die Alternative gesehen. Ich verspreche euch, jeder Mensch kommt in so eine Lage im Leben, weil das ist Zeichen unserer Sündhaftigkeit. Und wenn das mit Samuel passiert, das passiert mit jedem von uns. Das missfiel Samuel. Aber was soll er tun? Es missfiel ihn auch, was sein Söhne tut, aber er tut nichts dagegen. Er hat keine Alternative. Dass sie sagten, gib uns einen König, der uns richte. Samuel betete zum Herrn. Wenn man keinen Ausweg findet, man betet zum Herrn. Und wir sollen wissen, und das habe ich am Anfang dieses Seminars betont, bei der Herr ist gar nichts unmöglich. Er kann Wege finden, die wir nie erdacht haben, die viel besser sind als unsere Wege. Und öfters, was wir glauben, gut für uns, ist nicht gut. Zum Beispiel ständig geheilt zu werden. Was passiert so ein Mensch, die wirklich tatsächlich niemals krank Oder wenn er krank ist, sofort geheilt. Er ist überhaupt nicht vorbereitet auf den Tod. Denn Leiden ist ein Weg, der uns auf den Tod vorbereitet. Ich bin in der Schmerzensalter, sogar seit 10 Jahren. Ich weiß, was das ist. Wir wissen nicht, was gut für uns ist. Und wir sollen nicht drängen, dass Gott unser Wille tut. Denn unser Wille ist öfters und meistens nicht gut für uns. Sondern deswegen hat Jesus uns gelehrt, dein Wille geschehe zu beten. Im Garten Gethsemane wie im Vater unser. Als ob wir das erste Mal das nicht verstanden oder gehört haben. Der Herr aber sprach zu Samuel, gehorche der Stimme des Volkes in allem, was sie zu dir gesagt haben, denn sie haben nicht dich, sondern mich verworfen, dass ich nicht mehr König über sie sein soll. Das haben wir behandelt, diese Thema, dass der König Israels ist Gott selber. Und Jesus zeigt das sehr deutlich. Er starb als Judenkönig, er wurde angebetet von den Weisen aus dem Osten, nicht als Heidenheiland, sondern als Judenkönig. Er ging durch das ganze Land, außer Bathseba, aber bis Jerusalem hin, zu zeigen, dieses Land gehört mir. Jetzt merken wir, was sonderbar ist. Und deswegen werde ich ein bisschen vordeuten über die Kapitel, die wir nicht behandeln. Was tut Gott? Gott gibt Israel einen König. Was für ein König? Ein König, der Israel spiegelt. Die Politiker, die wir wählen und haben, spiegeln immer uns. Ob wir das wollen oder nicht, oder die Mehrzahl von uns. Saul ist äußerlich stark und innerlich ungehorsam. Und das wird zweimal gezeigt, diese Ungehorsamkeit Sauls. Er spiegelt Israel. Israel will stark wie die Heiden, weil sie inniglich die Schwachheit des Herrn nicht annehmen will und ungehorsam ist. Und ungehorsam, weil sie einen König haben will, wenn Gott selbst der König ist und warnt darüber. Und was wird aus das sein? Wenn sie die Zeichen, wie Saul zu sogenannten neuer Mensch gemacht wird. Alle von denen sind zweideutig. Auch die Ausgießung des Geistes ist zweideutig. Die Versuchung, die unbegrenzte, hineingenommen in Schwärmerei, ist sehr deutlich zweideutig. Später geht er in den Slum, als ob das Heilige Geist sein sollte. Saul wird essen. Ich nehme voraus, was wir nicht behandelt haben. Saul wird besondere Essen gegeben. Und die sind die Essen, die Gott gehören. Der Fettschwanz, das gehört Gott. Schauen Sie in Torah. Saul wird, wie es hier steht, man muss die Zehnte Saul bezahlen. Zu wem gehört die Zehnte? Zu Gott. Ständig diese merkwürdige Tatsache, dass Saul an Gottes Stelle gesetzt wird. Wenn Sie diesen Text richtig verstehen, durchgehend, und wir haben ein bisschen vorgedeutet, ständig ist das gezeigt. Dass Saul ist an Gottes Stelle, denn der wahre König in Israel ist Gott selbst. Und Gott deswegen gibt diese Zeichen, zweideutige Zeichen. Und was tut der Herr? Saul wird verworfen. Warum ist Saul verworfen? Weil er denkt an sich und das Volk und nicht an Gott. Die zwei Verfehlungen Saul sind in Ungeduld, weil Samuel nicht gekommen ist zu opfern, so macht er das selbst an Gottes Stelle, macht er sich zum Priesterkönig, das ist David, das ist Saul, aber nicht. Denkt an sich und das Volk, nicht an Gehorsam zu Gott. Mitmenschlich. Saul ist ein ideales Vorbild für die moderne Theologie. Lieber Saul als David. Denn Saul denkt an sein Volk und an sich und behält die Geschenke, bringt nicht um, wenn er der Band auslegt, ausüben soll, das alles umgebracht, sehr menschlich, nimmt für sich und für die Obere und so weiter, was die brauchen, für sich, aber auch für das Volk. Er denkt immer menschlich. Und er denkt nicht an Gott, weil er ungehorsam ist. Zweite Tafel lebt Saul. Mein Volk und ich suchte sein Teil. Und ist nicht gehorsam zu Gott. Und deswegen ist er verworfen. Aber ein ideales Vorbild für die moderne Theologie. Der denkt nur an die Menschen. Er bringt nicht der Bahn, er bringt nicht die Feinde um und so weiter. Genau interessant. Für meinen Geschmack der größte moderne Komponist, Carl Nielsen. Seine 4. und 5. Symphonie sind nicht übertroffen in die moderne Zeit. Carl Nielsen hat ein Oper geschrieben, Saul und David, wo Saul der Held ist. So großer Komponist, aber keine Glaube.
wo Saul der Held ist und nicht David. Aber Nielsen war sehr konsequent. Sicher ist falsch, total falsch. Saul denkt an seine Leute und an sich selbst und nicht an Gott. Reiner Humanist. Zweite Tafel, nicht die erste Tafel. Und was tut Gott mit diesem Saul? Saul wird verworfen und dann geht Gott einen anderen Weg. Denn Gott weist ihn voraus alle Wege, die er gehe. Er geht den Königsweg gegen seine Wille. Und er setzt David ein, der große David, der Inbegriff ein wahrer König. David, der Betende, David, der Richtende im Sinne Macht gegen die Feinde, David, der Gerechte. Und was passiert mit diesem David? David begeht zwei große Sünde, Ehebruch und Mord. Schreckliche Sünde. Denken Sie noch mal in diese alte Schämen, fromme und nicht fromme. Bitte hören Sie damit auf. Denn das sind Ihr Wege. David ist wie jeder Mensch. Vieles Gutes und vieles nicht so gut. Es gibt, ich kann Sie sagen, in meine Wege war ich geschützt, öfters von unfrommen Menschen gegen Leute, die sich fromm gehalten haben. Und David begeht zwei schreckliche Sünde, Ehebruch und Mord, Bathsheba und Uriah. Und was passiert dann? In die Chronikendarstellung von David ist David ohne Ehebruch und Mord. Er wird idealisiert, stilisiert zu einem vollkommenen König, ohne Ehebruch und Mord. Na, die modernen Theologen sagen, ja, das ist unhistorisch. Nein, es ist viel tiefer als unhistorisch. Es ist Gottes Weg. Denn Jesus von Nazareth, und das würde ich gefragt bei diesem Seminar, eine sehr gute Frage, warum legt er gerade diese zwei Gebote aus in der Bergpredigt? Ehebruch und Mord, weil er der Sohn David ist. Und Jesus war ohne Hass und ohne Begier. Das bedeutet, er überbietet die Chroniken, ideale Vorstellung von David, in wen er bis ins Geist hinein vollkommen ist. Und das ist eine direkte Linie. Saul verworfen mit zwiedeutigen, zwiespältigen Zeichen. Was Samuel mit ihm tut, was er tun sollte, die sind alle zwiespältig. Positiv wie negativ. So ist es bei Saul. Saul ist verworfen, was Saul spiegelt, Israels Ungehorsam. Und er wünscht, wie die Heiden zu sein und stark zu sein. Durch dieses Königtum setzt Gott der richtige König ein, David. Aber David ist ein Mensch, wie wir alle, und er begeht zwei schreckliche Sünde, Ehebruch und Mord. Dann kommt die idealisierte Darstellung von David in die Chronikenbuch ohne Ehebruch und Mord. Und dann kommt Jesus und in der Bergpredigt legt er nur diese zwei Gebote aus, weil er der Sohn David ist und er lebt ohne Hass und ohne Begehr. Das ist gesamtbiblisches Denken. Und das ist die ganze Weg dieser Themen Königtum. Und Jesus starb als der Judenkönig und es gibt keine Könige mehr in Israel. Und wie ich euch gesagt habe, dass bei dem Torah, das Gesetz Gottes, die Zeichen, die Umhüllung, sind die Umhüllung des Königs sein. Das bedeutet, das König Gottes ist in sein Gesetz. Und wenn Jesus wiederkommen werden, werden die Juden, die dann getauft werden, sie werden ihn annehmen, den sie durchbohrt haben, und der Geist des Gnade und Gebet wird ausgegossen über ganz Israel, merken, dieser König hat dieses Gesetz endgültig ausgelegt und ist am Stelle des Gesetzes. Gott ist selber König in Israel. Der Bergpredigt, erfüllt von Jesus, es ist vollbracht. Jesus, der Vollkommene, ohne Hass und ohne Begier. Das ist biblisches Denken, gesamtbiblisches Denken. Ich wollte für denen, die fühlen sich, dass ich ein bisschen knauserig bin mit den Texten, habe ich nur ein paar Texte ausgelegt, weil ich will in die Tiefe gehen, dass sie auch eine Sicht haben, wie die anderen Texte zu verstehen. Nebenan, das kommt in Oktober, da steht auf Bruder Klengs Tisch jetzt bei die Lieben Selle Verlag, mein Samuel-Buch, das kann gelesen werden. Da behält man viel mehr, was man liest. Und Samuel betet zum Herrn und der Herr sagt, gehorche das Volk. Die haben nicht dich verworfen, sondern mich verworfen, dass ich nicht mehr König über sie sein soll. Sie tun dir, wie sie immer getan haben, von dem Tag an, da ich sie aus Ägypten führte, bis auf diesen Tag, dass sie mich verlassen und andere Götter gedient haben. Aber Gott gibt Israel nicht auf. Wo fängt die Ohrsünde an in die Ohrgemeinde? Wo ist die Sündenfall wiederholt in die Ohrgemeinde? mit dieser Ananas. Nein, nicht Ananas, Ananias heißt er. Ich habe ihn immer Ananas genannt, ja? Ja, Ananas schmeckt mir nicht, die sind sehr sauer, ja? Diese Ananias und Saphire, mein Teil zu haben. Genau das Problematik Saul und die Sündenfall in die Ohrgemeinde. Und dieses Problem läuft durch die ganze christliche Abendblatt. Sogar in Paulus' Briefe sehen wir von der Anfang an alle möglichen Irrlehre. Deswegen Luthers sehr starke Betonung auf die richtige Lehre, dass man nicht verführt ist, weg von den Gekreuzigten. Es gibt nur eine Theologie, Theologie a crucis. Es gibt keine Theologie des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist kommt von Vater und Sohn und bezeugt den Sohn. Und vergessen Sie das niemals. Der Heilige Geist ist nicht in uns, sondern wirkt durch uns. Wenn der Heilige Geist in uns ist, können wir über ihn verfügen, und das können wir nicht. Er wirkt durch uns. Glauben Sie, dass die Sünde der Kirchen geringer sind als die Sünde Israel? Die Antwort ist nein. Wissen Sie, ich habe ein Problem gehabt. Ich habe vier Probleme, aber die waren echte. Ich kam zum Glauben an Jesus von Nazareth, König der Juden. Das war mir kein Problem. Denn es war klar für mich, dass die Leiden meiner Volk und die Leiden Jesu, wie Rembrandt das ständig gesehen hat, miteinander zutiefst zu tun hatten. Dass Jesus unser gekreuzigter Heiland ist und dass er trägt das ganze Leiden meines Volkes und dass in ihm ist Vergebung für unsere ganze Sünde von Ägypten an. Mir war aber ein Problem. Ich glaube an die heilige christliche Kirche. Ich ging nie in die Kirche zu Pfingsten, das ist vor ich fahre natürlich geworden. Ich war Turnier Tennis spielen und ich habe, als ich zweite Einzel wie heißt dieser Ort? Markstadt gespielt, nicht Markstadt. Ich habe für Bruckmühl, kein Turnierspiel verloren. Ich habe einfach alles zurückgekriegt, bis die Gegner einen Fehler gemacht hat. Und dieses Problem, wie kann ich glauben an eine heilige christliche Kirche, die mein Volk 2000 Jahre gekreuzigt hat? Das war das Problem. Und ich kämpfte um dieses Problem. Ich war klar, dass es gibt nur einen Messias. Der Messias der Juden muss der Heiden heilen. Doch dich würde gesegnet alle Völker auf Erden. Er wird ein Licht für die Heiden. Ein Heil für die Heiden. Und eines Tages habe ich mit Pfarrer Wendler, wir haben auch einen Wendler bei uns heute, Pfarrer Wendler, der mich getauft hat, ging ich spazieren auf unsere ungeteerte Straße in Oberrhein. Und ich fing an über das Dritte Reich. Es gab noch viele Nazis damals, das war die frühsechziger Jahre. Und zu schimpfen, und er hatte Mut gehabt, ein Jude nach dem Dritten Reich mich anzuschauen und sagt, David, bist du selbst in Ordnung? Alles, was du sagst über Hitler und diese Leute, wir können uns als Deutsche nur schämen, aber bist du selbst in Ordnung? Und ich fing an zu merken, dass meine Art in negative Sinn, das, was wir Pharisäertum nennen, so war. Und dann fing ich an zu merken, dass die Wege Gottes mit den Kirchen eine Wiederholung war, wie er mit meinem Volk. Denn kirchengeschichtlich ist das neue Bund nicht besser als das andere Bund. Wer glaubt, dass es besser ist, soll ein bisschen sich mit Kirchengeschichte beschäftigen. Warum ist diese Kirche heilig? Das war ein Thema, ich habe das auch in einem Buch geschrieben, denn dieses Thema hat mich gefesselt. Die Kirche ist heilig, weil Kirchengeschichte ist nicht die geschriebene Kirchengeschichte, sondern jeder einzelne Menschen, wie wir Zeugnis heute gehabt haben von Ihnen, die zu Christus gerufen ist. Kirchengeschichte ist jeder einzelne Menschen, der kommt zum Glauben an Jesus Christus durch seine verborgene Art und Weise. Das ist Kirchengeschichte, nicht die äußerliche Kirchengeschichte. Kirchengeschichte ist Petrus, nicht der Papst, sondern der sinkende Petrus, der in die Passionsgeschehen das einzige richtige Satz vorbringt von den Jungen. Und wenn er Buße tut, denn die Kirche war immer bereit, Buße zu tun, manchmal zu spät. Kirchengeschichte, wenn wir keine Kirchen und Gemeinden haben, dann kann Heidentum unbegrenzte Maßstaben nehmen, denn christliche Kirche, mindestens bis jetzt, haben gewusst, dass Gott ein Richter ist. Und die Heiden leben, als ob der nicht ein Richter ist und sie alles tun können, was sie wollen. Und Kirche gibt nicht nur in Fleisch, sondern im Geist. Die fleischliche Kirche, den ich diene, ist nicht die wahre Kirche, den ich diene. Ich diene Jesus von Nazareth und die geistliche Kirche, das sind die Brüder und Schwestern in aller Konfessionen, die Jesus lieb haben. Deswegen ist diese Kirche heilig, diese vier Punkte. Und die Pfähle sind die Pfähle für Israel und deswegen wird Jesus wiederkommen als der wahre Hirte. Ich versuche ein bisschen gut zu machen, was ich nicht Nachmittag oder morgen oder was gut machen kann mit den anderen Texten, dass ich ein bisschen Vorgeschmack über die zentralen Themen über Samuel. Weil das hat immer einen riesen Tragweite, alle diese Texte, wie alles in der Bibel. So gehorchen nun ihre Stimme, doch warne sie und verkündige ihnen das Recht des Königs, der über sie herrschen wird. Samuel nennt die Sache bei Namen. Manchmal müssen wir ein hartes Wort sprechen. Ich tut mir leid, wenn ich das tun muss, aber manchmal muss man ein hartes Wort sprechen. Samuel spricht ein sehr hartes Wort. Ich habe erlebt, bei einem Schwärmer habe ich dieses Beispiel gegeben, die immer geheilt war von ihren Krankheiten. Habe ich das hier? Ich hatte so viele Vorträge, ich kann nicht mehr erinnern, wo ich was gesagt habe. Habe ich dieses Beispiel über diese Frau, die immer geheilt war? Nein, nein, das war mein letzter Vortrag. Gut, Entschuldige. Eine Frau kommt zu mir nach einem Vortrag. Ich weiß nie, wer sitzt da draußen. Und sie sagt, Herr Pfarrer, ich brauche nie zu einem Arzt zu gehen. Ich habe gesagt, das ist sehr schön. Ich gehe nicht gerne zu Ärzten. Ja? Mein Blutdruck geht immer hoch, wenn ich zu einem Arzt gehe. Die glauben immer, dass ich hohen Blutdruck habe, weil es geht nur hoch, wenn ich beim Arzt bin. Ja? Und ich brauche keine Versicherung. Der Herr heilt mich immer, wenn ich krank bin. Diese Leute sind wahnsinnige Angeber und die sind nicht sehr ernst zu nehmen. Denn viele dieser Heilungen und so weiter haben nicht gefunden oder sind scheinheilig. Ich kann alle Scheinheilungen, ich kenne viel solche Geschichten. Und ich muss sie ein sehr ernstes Wort sagen. Ich gucke sie ins Gesicht und ich habe gesagt, einmal wird sie nicht geheilt sein. Und sie sagt, wann wird das sein? Ich habe gesagt, wenn sie sterben, sie werden niemals auferstehen zu Gottes Reich, denn ihr Gott ist nicht der biblische Gott. Das ist ein selbstgebastelter Götze. Ein Gott, der immer tut, was ich will, ein Tischlein dächtig Gott. Das ist nicht der biblische Gott. Ja, ich gehe lieber zu Ärzten und bezahlen für die Versicherung, als so eine Irrlehre anzunehmen. Verführerische Irrlehre. Und ich glaube nicht, dass sie glaubte, was sie mir sagt. Angeberei. So gehorchen nun ihre Stimme, doch warne sie und verkündige ihnen das Recht des Königs, der über sie herrschen wird. Und dann Samuel legt los. Und Samuel sagt alle Worte des Herrn, dem Volk, dass wenn ihn einen König fordert. Wir merken hier eine Kontinuität in Samuel. Samuel sagt die Wahrheit. Er sagt es klar und deutlich von Anfang an zu Eli und auch hier. Samuel hat seine Schwäche. Das haben wir gesehen mit seinen Söhnen, dass er nicht tut. Auch in Bezug zu David, dass er nicht sieht, was im Herzen ist. Das haben wir alle, diese Schwäche, denn niemand sieht, was im Herzen ist, in unser Wesen, außer Gott. Und sprach, das wird des Königs Recht sein, der über euch herrschen wird. Eure Söhne wird er nehmen für seinen Wagen und sein Gespann. Ich lese nicht diese ganze Liste entlang. Eine Liste, die umfasst die Söhne, die Töchter, die Kornfelder und Weinberge, die Knechte und Mächte, die Rinder und Esel. Das bedeutet, er wird herrschen über euch. Aber was ist der Gegensatz? Der Gegensatz ist Gott als König. Denn wie herrscht Gott als König über uns? Gott als König herrscht über uns als Richter und als Retter, der uns kennt, alle unsere Schwäche, ruft uns ständig durch sein Wort, wie am Anfang des Samuel geschehen, und gibt uns neue Kraft und neue Führung. Er wird auch alles wegnehmen in den Tod, aber nicht für sich, sondern für uns. Das ist der Unterschied. Den Tod geht alles weg. Und Gott wird uns richten und viel von uns wegnehmen, aber nicht für sich, sondern für uns, dass wir nicht an dieser Welt hängen, sondern an ihn hängen. Deswegen ist diese Liste sehr interessant. Denken wir aber auch unsere Töchter und Söhne. Wilhelm Busch hat sehr prägnant das ausgedruckt, Gott kennt seine Kinder, aber nicht seine Enkelkinder. So habe ich erlebt neulich beim Kaffee, nicht hier, aber das ist nicht lange her, kam ein Mann, saß sich neben mir hin und sagt, Sie sind Pfarrer Jaffin. Ich habe gesagt, da haben Sie recht, ja. Und er fing an, über seinen Sohn, der ganz Irrwege geht. Nicht nur nicht ihr Glaube, sondern mit die falschen Leute, mit 14 Jahren alt. Diese Menschen, die in Not sind, müssen durch Gerichte gehen, jetzt, um gerettet zu werden. Und der Vater muss lernen, dass sein Kind, dass er nicht lebt weiter durch sein Kind. Wir tun alles, was wir können. Ich habe ihm Rat gegeben, wo er Hilfe aussuchen kann. Aber wir müssen als Eltern lernen, dass mein Bauch nicht mir gehört. Und das ist das Faszinierende. Genau die Linksliberale, die schreien, mein Bauch gehört mir, ich kann abtreiben. Sie sind gerade die Eltern, die sagen, jedes Kind muss seinen eigenen Weg finden. Was für ein ungeheuer Widerspruch. Wenn der Bauch denen gehört, wie sollen sie dann, jedes Kind? Dann es gehört denen. Wir aber wissen, jeder Mensch gehört Gott. Denn er ist der Schöpfer, Gott. Und wir leben nicht weiter durch unsere Kinder. Das hat aufgehört mit Ezekiel 18. Wir leben nicht weiter durch unsere Kinder. Jedes Kind muss seinen eigenen Weg zu Jesus finden oder nicht zu ihm finden. Das ist Gottes Weg. Wir müssen ein Beispiel geben. Aber wissen Sie, die beste Beispiel bei Kindererziehung? Ich gebe euch ein paar Tipps, weil wir haben viele junge Leute hier. Was ich bei Trau- und Taufgespräche mit Kleinkindern, gehen Sie weg in ein kleines Zimmer und gehen Sie mit Ihrem Mann oder mit Ihrer Frau auf den Knie und beten Sie bewusst laut zu Gott mit dem Kleinkind vor sich, der diese Worte nicht kennt. Denn das Kind wird sofort innerlich merken, es gibt eine Macht, die über meinen Eltern steht. Meine Eltern sind nicht göttlich, sondern die stehen unter eine größere Macht. Man soll das anfangen, wenn das Kind in Mutterleib ist, in diesem Sinn für das Kind zu beten. Und sehr wichtig ist die Beispiel. Und das Beispiel soll nicht gesetzlich. Du sollst tun und du sollst nicht tun. Die Beispiel soll Gesetz und Evangelium. Grenze für die Kinder zu zeigen, denn jedes Kind braucht Grenze. Wenn ich denke an meine Kinder mit 3 oder 4, ich war noch schlimmer. Ja? Wir wollen Grenze gezeigt werden, das ist Gesetz. Aber wir tun das nicht um die Härte willen, sondern aus dem Evangelium, aus der Liebe willen. Erwarten Sie nicht, vollkommene Eltern zu sein. So etwas gibt nicht. Das können Sie Ihr Kinder später fragen. Die werden sagen, wie unvollkommen Sie waren als Eltern. Wir machen alle unsere Fehler. Sogar Manfred Siebald, mein Freund, der in ein Lied lobt seine Eltern für die Erziehung, die er gehabt hat, sagt, ja, Fehler habt ihr aber auch gemacht. Ja? So ist es, wie Samuel auch Fehler macht. Aber das ist sehr wichtig. Gott kennt seine Kinder, aber nicht sein Enkel. Kinder. Und das Problem hier ist, dass Israel sucht jetzt einen König wie die Heiden. Und Israel wird öfters heidnisch sein. Denken wir an Bar Kochba, die Aufstand gegen Rom macht, gesegnet von den besten Priestern der damaligen Zeit, Akiba, die Zusammenfassung des Mishnah, die Vorstufe von Talmud. Er hat offiziell Bar Kochba als Messias Israel proklamiert. Das sind 1,5 Jahrhundert nach Jesu, wo der Messias vorher gekommen war. Und der Mann war ein waschechter Heide, hart, rau, genauso. Wir wollen wie die Heiden sein. Und diese steckt in jeder von uns. Das steckt in unserer Kirchengeschichte. Die triumphierende katholische Kirche, auch die triumphierende evangelische Kirche des 19. Jahrhunderts. Die Kirche in Fleisch, die Kirche, die Macht haben will. Dieses Thema ist ein durchgehendes Thema der Versagen. Der Versagen der Mensch, der Versagen des Alten und des Neuen Bund. Einer versagt nicht. Und er geht seine Wege bis ans Ziel. Und das ist Christus selbst. Und dann kommt dieser ungeheuer harte Satz. Und manchmal redet Gott sehr hart. Nicht um die Härte willen, sondern um die Liebe willen. Das richtende Wort ist das rettende Wort, dass wir sehen, wie es wirklich ist. Wenn ihr dann schreien werdet zu der Zeit über euren König, den ihr euch erwählt habt, so wird euch der Herr zu derselben Zeit nicht erhören. Es ist aber sehr merkwürdig, dass Gott trotzdem das tut. Er warnt. Das ist keine Lüge. Gott lügt nicht. Sondern in seine Barmherzigkeit. Wenn Israel schreit in Not, Gott hört immer, auch wenn er warnt, dass er nicht hören wird. Es gibt aber auch eine Zeit, wenn Gott nicht mehr hört. Und das kann bei Israel passieren, das ist zum Teil bei Israel passiert. Das kann bei jedem Mensch passieren. Ein Schreien, wenn Gott nicht mehr hört, weil wir schreien selbstsüchtig, mein Wille geschehe. Ich kann mich erinnern, und ich gebe euch hier ein Beispiel. Wir haben gute und schlechte Erfahrungen als Pfarrer. Das war die schlechte Erfahrung. Das war ein Glaubensmann, sozusagen. Ging in die Gemeinschaft, ging in meine Kirche, Kreuzestheologie, Jahrzehnte. Und kriegt der Krebs. Und was war seine Antwort? Warum straft Gott mich, wenn ich ihn so viel gedient habe? Und ich ging so hin, schockiert. Wer hat wen gedient? Sie Gott oder Gott sie? Und ich habe gesprochen über Kreuzes Nachfolge. Er wollte kein Wort darüber hören. Immer wieder verpockt er. Und er schrie zu Gott in seiner Not. Und Gott hat ihn nicht erhört. Warum tust du mir das an? Das war sein Schrei. Ein selbstsüchtiger Schrei. Und Gott hat ihn nicht gehört und er ging in den ewigen Tod. Er hat ihn geweigert, den Kreuzesweg anzunehmen und er schrie zu Gott, warum tust du mich das an? Ich habe dich immer gut gedient. Lassen wir aber niemals auch vergessen, das Gegenteil. Jesus hat Betäubungsmittel verneint zu nehmen am Kreuz. Kreuzesschmerzen sind nicht zu überbieten. Metastasenkrebs ist eine Kleinigkeit im Vergleich mit, was ein Gekreuzigter erlebt. Jesus weigert sich, Betäubungsmittel, Wein zu nehmen, aus verschiedenen Gründen. Aber die tiefste ist, dass er die tiefste Schmerzen der Not selbst erleben wird. Und er schrie zu Gott in seiner Not. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und Gott erhörte ihn und rettete ihn. Und dieser Schrei ist ein Schrei, der uns zugutekommen soll. Sollen Sie niemals vergessen, wenn Sie in schrecklicher Not sind, wenn Sie rufen um Vergebung und Sie rufen zu den Gekreuzigten in Demut, dass der Herr Wege für Sie finden wird zu seinem Reich. So habe ich erlebt das Gegenteilbeispiel. Eine Frau, die Metastase hat, die sehr starke Schmerzen, sie hat gesagt, ich habe so geschrien in meiner Not, dass ich an Gott nicht denken könnte. Die Schmerzen waren so schrecklich, es gibt solche Schmerzen. Aber doch, den nächsten Tag habe ich gewusst, er war trotzdem bei mir. Behalten Sie das, liebe Brüder und Schwestern, der Herr ist treu. Und trotz unserer Verfehlungen, und Samuel hat genügend und wir haben noch mehr, bleibt er treu zu uns. Schreien Sie zu ihm in der Not, im Sinne sein Schrei zum Vater. Schreien Sie zu den Gekreuzigten, dass sein Wille geschehe und dass er dir die Kraft gibt, die Last, die er aufgelegt hat, das anzunehmen. Und er wird sie die Kraft geben. Verlangen Sie nicht ständig Wunder von ihm. Er tut Wunder. Ich habe viel Wunder erlebt. Das ist nicht das Wesentliche. Nur ein Zeichen gebe ich euch, sagt er zu seinen Gegnern. Die wollen immer Wunder erleben. Ihre Zeichen. Und das ist die 3 Tage im Bauch von Jona. Die 3 Tage im Kreuz. Dieser Gekreuzigte ist ausgespien, der Jona, aus dem Tod. Der Jesus durch den Tod zur Auferstehung. Und das ist der Weg, das er vorhat für Sie und für mich. Ein Weg, den wir nie verdient haben. Ein Weg, den er für uns verdient hat. Er und er allein. Allein Jesus Christus, allein den Heiligen Schrift, allein aus Gnade durch Glaube. Das ist der Grundsatz unserer Glaube. Es gibt kein anderer. Amen. Wir beten. Herr, du kennst alle unsere Unzulänglichkeiten, du kennst unser Egoismus, du kennst unsere Not, du kennst vor allem unsere Widersprüche, wie bei Samuel. Wir wollen aber auf dich schauen, Herr Jesus, denn bei dir gibt Not um uns, aber keine Widersprüche. Du gingst ein gerader Weg, ein Weg zum Heil für uns. Gib uns immer wieder die Kraft,
weg von uns, von unseren Wünschen, unseren Gedanken, auf dich, in tiefste Demut unter dein Kreuz. Und zu rufen im Sinne von Israel, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Amen.